Meine Damen, meine Herren, der Vorstellung, die sich sicherlich auf den ersten Blick hin anbietet, diese Darbietung hier sei ja nun recht leicht zu machen gewesen. Dieser Vorstellung würde ich mich bestimmt und ohne jeglichen Einwand anschließen, wäre ich nicht selbst mit der Sache befasst gewesen. Ich darf versichern, ich war es. Und ich meine schon etwas Erleichterung zu spüren, wenn ich hier betonen darf, dass mich kaum eine andere Ausstellung so viel Mühe gekostet hat. Es steckt in ihr nicht nur sehr viel theoretische Arbeit, auch die Organisation war nicht leicht. In der Ankündigungskarte können Sie es nachlesen. In insgesamt 14 Städten der Bundesrepublik beginnt heute das, was Daniel Buren seine Manifestation nennt. Die farbigen und weißen Streifen, wie sie auch hier im Saal zu sehen sind und in der oberen Etage, erscheinen in den verschiedensten lokalen Zusammenhängen. Sie sind überall gleichermaßen in senkrechtem Verlauf angeordnet. Nur die Farbe wechselt, je mit der Stadt. Hannover rosa, Köln violett, Münster gelb, Stuttgart rot, Krefeld gelb, Essen rot, Saarlouis grau, Aachen violett, Gelsenkirchen orange, Saarbrücken gelb, Dortmund grau, Hamburg rot und Leverkusen auch rot. Eine symbolische Absicht steckte, das muss ich gestehen, nicht dahinter. In Mönchengladbach sind es blau-weiße Streifen. Sie sind hier im Museum, wie gesagt, an zwei Stellen angebracht, dann an einem Schaufenster des Kaufhauses Heinemann und schließlich fährt ein Linienbus der Verkehrsbetriebe durch die Stadt, an dem ebenfalls diese blau-weißen Streifen angebracht sind. Was soll dieser Aufwand, werden Sie fragen, und was soll das Ganze überhaupt? Ich muss gestehen, obwohl ich mich doch nun ausführlich mit der Fragestellung befasst habe, dass es schwer ist, in der hier nun einmal gebotenen Kürze den gesamten Fragenkomplex darzustellen. Ja, selbst möchte ich sagen, alle Punkte auch nur anzuschneiden. Buren hat umfangreiche theoretische Texte zu seiner Arbeit verfasst. Sie gehören zum Inhalt unseres Kassettenkatalogs und ich darf empfehlend für diejenigen darauf hinweisen, die sich intensiver mit dem von mir hier nur andeutungsweise vorstellbaren Fragenkreis beschäftigen möchten. Buren bedarf der theoretischen Auseinandersetzung. Sie ist nicht auf seine Arbeit gestülpt, über seine Arbeit gestülpt. Sie ist nicht Anhängsel, auf das man verzichten könnte, sondern sie ist integrierender Bestandteil seines Tuns schlechthin, ohne dass dem praktischen Handeln, das sich im Anbringen immer derselben farbigen Streifen stets gleich bleibt, oder der Reflexion über dieses stets gleiche Handeln der Vorzug gegeben werden könnte. Praxis und Theorie bedingen sich gegenseitig, wobei aber die Praxis insoweit immer im bildkünstlerischen Lot bleibt, als sie so etwas wie eine Kontrollinstanz darstellt, die nicht nur über die Theorie richtet, sondern auch über sich selbst, das heißt über das jeweils entstandene Werk. Weniger abstrakt dargestellt, als Buren seine Streifenstücke hier im Haus anbrachte, war das nicht irgendein willkürliches Tun, war das nicht irgendein Anleimen gleichwohl wohin. Er suchte sich sehr bewusst die Stellen aus, wo Sie jetzt die Streifen sehen. Und als sie angebracht waren und überschaubar waren, war er selbst überrascht. Genauso überrascht vielleicht, wie der Maler eines Bildes, wenn er eine bestimmte Farbe oder einen bestimmten Strich zu setzen gewagt hat und im Nachhinein die Wirkung, das Ergebnis sieht. Wir hatten ja schon viele Vorgespräche über die Ausstellung geführt und ich selbst wusste daher genau, was angestrebt war. Doch nicht nur ich, Beren selbst war überrascht. Und er sagte mir, ich hatte nicht erwartet, dass die Streifen sich so hart absetzen würden, dass sie das Problem so klarstellen und einsichtig machen würden. Und was war damit gemeint? Diese Frage führt uns nämlich zugleich an eine Kernstelle des Problems. Lassen Sie mich deswegen hier etwas weiter ausholen. Ich folge dabei den theoretischen Überlegungen von Beren. Cézanne realisierte als erster in äußerst konsequenter Weise die, übrigens schon von den Nabis getroffene Erkenntnis, besser vielleicht auch Vorstellung oder Maxime gesagt, ein Bild müsse eben nur ein Bild, eine Malerei eben nur eine Malerei sein. Das setzte allerdings und zwangsläufig die Einsicht in die Bedingtheiten des Bildes voraus. Eine der entscheidendsten Bedingtheiten ist, dass ein Bild eben eine plane Fläche ist und bleibt, wir wissen das heute alle, nachdem diese Erkenntnis durch einige Malergenerationen hindurch in Bilder umgesetzt worden ist. Aber es war und bleibt dennoch ein entscheidender Schritt zur Wahrheit des Bildes, zu seiner Wirklichkeit. Aber Cézanne wusste auch schon dies, was nun ebenfalls schon seit Generationen Gemeingut geworden ist. Jeder Gegenstand im Bild ist so etwas wie eine Illusion, die der Wahrheit, sprich Realität des Bildes, im Grunde genommen zuwiderläuft. Cézanne hat dennoch weiterhin Äpfel gemalt, weil er den gangbaren und ehrlichen Weg zu ihrer Ausklammerung nicht fand. Das Problem blieb ungelöst im Raum stehen. Die Kubisten versuchten sich weiterhin daran, indem sie den dreidimensionalen Gegenstand sozusagen aufklappten, ihn von allen Seiten gleichzeitig zeigten und ihn also zweidimensional machten und der Bildrealität, das heißt der planen Fläche, damit anglichen. Der Gegenstand selbst war damit allerdings aus dem Bild nicht verschwunden. Er war abstrahiert, verschleiert und irgendwie doch nur wegdiskutiert, ohne selbst zu verschwinden. Die konstruktiven Maler wie Mondrian oder Malevich und die expressiv-abstrakten wie Pollock oder Sam Francis gingen konsequenter und eindeutiger das Ziel an. Aber hier ist nicht mehr die Linie, die Beren verfolgt. Er setzt an einem anderen Punkt der Cézanne-Nachfolge an. Im Bemühen, den Gegenstand zu eliminieren, hatte Duchamp 1913 die Wirklichkeit des Bildes verlassen, um das Problem auf die Wirklichkeit des Gegenstands zu verlagern. Er stellte den Gegenstand, ob nun Flaschentrockner, Urinbecken oder Kleiderhaken, einfach so hin, so wie er ihn vorfand, um so eine unabweisbare Identität von Dargestelltem und Darstellung zu erzielen. Auch dieser radikale Versuch zur Lösung des Problems hat bis in unsere Zeit hinein ungezählte Nachfolge gefunden. Burens Theorie entzündet sich nun gerade an Duchamp, indem er ihm vorwirft, das Problem nicht gelöst, sondern erst recht verschleiert zu haben. Duchamps Vorgehen sei deswegen, ich folge hier Beren, ein Irrweg, weil er den Ort, an dem er den Gegenstand zeigt, nicht mit in seine Kalkulation einbezogen habe. derselbe reale Gegenstand sei eben nicht derselbe, ob er nun im Museum oder an seinem sozusagen ursprünglichen Ort wahrgenommen werde. Die Illusion, die bisher durch Nichtbeachtung der planen Leinwand der Ebene des Bildes bedingt gewesen sei, ergebe sich bei Duchamp durch Verkennung einer anderen Leinwand, in Anführungszeichen, eben der Leinwand Museum, auf der der Gegenstand nun wie in einem Bild erscheine. Buren entwickelt aus dieser Auseinandersetzung eine Rahmentheorie, wobei unter Rahmen der Ort zu verstehen ist, an dem, in dem oder auf dem ein Werk erscheint. Diesen Ort sieht er als die entscheidende Bedingtheit, Begrenzung und Realität an, der sich die Kunst stellen muss, um von der Illusion weg auf die Wahrheit und Wirklichkeit eines Werkes vorzustoßen. Rahmen sind für Buren ebenso Keilrahmen wie Leinwand, aber auch das Museum wie unser kultureller Hintergrund schlechthin, auf dem sich Kunst abspielt. Und die grundsätzlichen Fragestellungen der Kunst, wie sie von Cézanne aufgezeigt wurden, haben sich innerhalb und in vollem Bewusstsein dieser Rahmenrealitäten in glaubhafte, wahre, diesen Realitäten Rechnung tragende und sich an ihnen messende Werke umzusetzen, gleich wie Cézanne von der Realität Leinwand ausging und die Malerei dieser Realität anzupassen versuchte. Buren begann Ende 1967 mit seinen Streifenstücken. Und seit dieser Zeit hat er zahlreiche Versuche unternommen, die Realität, die man Sichtbarkeit der Streifen nennen könnte, mit der Realität des Rahmens, des Bildträgers, des Ortes und des kulturellen Hintergrunds, auf dem die Streifen erscheinen, zur Deckung zu bringen. Er unternahm viele Einzelaktionen überall auf der Welt. Er beteiligte sich an zahlreichen Ausstellungen und künstlerischen Unternehmungen, immer mit dem Ziel, die Tatsächlichkeit der erstrebten Deckungsgleichheit auf die Probe zu stellen und immer wieder neue Möglichkeiten daraufhin zu erforschen, ob sie einen Beitrag zu dem Gesamtunternehmen leisten können und damit auch die Richtigkeit von Tun und Theorie schlechthin bestätigen. 1968 wählte er zum Beispiel als Bildträger die Post. Er verschickte die Streifenstücke an irgendwelche Adressen, wo sie dann automatisch innerhalb eines postalisch zu nennenden Rahmens empfangen und mit der Kategorie Drucksache zur Deckungsgleichheit kommen mussten. 1968 zeigte er auch seine Streifen in der Düsseldorfer Prospektschau. Sie wurden, ich erinnere mich noch genau, ziemlich ratlos vom Publikum aufgenommen. Im Jahr darauf, bei der nächsten Prospektschau, erschienen die Streifen wieder, an gleicher Stelle und in haargenau der gleichen Art. Man erinnerte sich erstaunt. Die Streifen fielen über den Zeitraum eines Jahres hinweg mit sich selbst zusammen. Malerei wurde nicht als Einzelakt, sondern generell schlechthin als Malerei mit dem Auge erfahrbar. Alles andere auf dieser zweiten Schau hatte sich nämlich geändert, obwohl fast die gleichen Künstler beteiligt waren wie im Vorjahr auch. Auch wenn sie noch so gegenstandsfern arbeiteten, im Rahmen dieses Ausstellungshauses kehrte sich die Gegenstandsabgewandtheit angesichts der Arbeit von Buren in Gegenständlichkeit um. Burens Arbeit dagegen war in die Wirklichkeit der Schau, die Wirklichkeit eben des Rahmens, nämlich in die periodische Wiederkehr nahtlos übergegangen, also mit dem Bildträger deckungsgleich geworden. Zu der Ausstellung When Attitudes Become Form 1969 in Bern war Buren nicht eingeladen. Er brachte seine Streifen in eigener privater Aktion in der Stadt an, also völlig außerhalb des kulturellen Rahmens. Und das Ergebnis war wiederum zwangsläufig, er landete im Gefängnis. In New York klebte er eine Zeit lang Nacht für Nacht jeweils an einer anderen Stelle seine Streifen. Tagsüber ging er systematisch das Telefonbuch durch und machte per Telefon auf die Streifen aufmerksam. In Seattle, USA und Vancouver, Kanada, nahm er an einer Ausstellung teil, indem er andere Künstler sein Werk nach eigenem Belieben machen und unter ihrem eigenen Namen im Katalog aufführen ließ. In Paris erschien gleichzeitig in allen 120 Metrostationen sein Streifenstück und ebenfalls in Paris nahm er an einer Ausstellung teil, indem er seine Stücke zu einer späteren Zeit als der Ausstellungszeit und nicht im gleichen Raum, wo die Ausstellung stattgefunden hatte, zeigte. Das mag genügen, um anzudeuten, nur wie Buren immer nach anderen Möglichkeiten aus ist, die Rahmenbedingtheiten des Kunstwerks zu erhellen, mit der Realität des jeweiligen Rahmens dann zu arbeiten und sich gleichzeitig ihm zu integrieren. Die Darbietung eines Werkes wird jeweils zu einer Ausstellung im Sinne einer Manifestation. Deswegen gehört auch das Manifest untrennbar zu seinem Werk. Auch die theoretischen Texte, wie sie unserem Katalog hier beiliegen, sind solche Manifeste. Ob in Mailand oder Stockholm, in Monschau oder Amsterdam, in Los Angeles oder Brüssel, in Tokio oder Antwerpen, um hier nur einige der Ausstellungsorte zu nennen, immer ging es um die gleiche grundsätzliche Fragestellung. Und darum geht es auch hier und heute, wo vom gleichen Zeitpunkt ab seine Streifenstücke in 14 verschiedenen Städten der Bundesrepublik und dort zum Teil wiederum an verschiedenen Orten zu sehen sind. Die Streifenstücke sind in sich völlig gleich. Durch Aufkleben sind sie ihrem jeweiligen Träger und damit Rahmen, im Sinne von Burens Rahmentheorie, fest verbunden. So teilt der Rahmen, der Ort, dem Sichtbaren, eben den Streifen, seine eigene Bedeutung mit. Im Museum werden die Streifenstücke zwangsläufig und von vornherein unter dem Aspekt Kunst betrachtet. Ob mit positiver oder negativer Kritik verbunden, spielt dabei letztlich keine Rolle. An der Schaufensterscheibe des Kaufhauses Heinemann erscheinen sie einfach als sichthindernde Verklebung, am Bus in der Bedeutungsbreite von Zierstreifen bis undefinierbarem Plakat. In den Möbelgeschäften Schröer in Krefeld, Interstiel in Dortmund, Löser in Hannover und Beckmann in Hamburg werden sie in den Bedeutungsbereich Tapete hineingeraten. So auch vielleicht in den Geschäftsräumen des Kunstvereins Münster. In der Hochschule für Bildende Künste Hamburg können Sie den Charakter gestalterischer Versuchsstücke annehmen. An den Anschlagtafeln in Saarbrücken kommt die Vorstellung von plakativer Ankündigung mit ins Spiel. An den Anschlagflächen des Folkwang-Museums Essen und der Kunsthalle in Köln mag das Stück zwischen Kunst und Ankündigung schwanken, im Restaurierungsatelier der Staatsgalerie Stuttgart zwischen Kunst, Dekoration und Farbversuch anzusiedeln sein. Ich sagte anfangs, Buren sei von der Wirkung der Streifenstücke hier im Haus überrascht gewesen. Er hatte zunächst nämlich Bedenken, sie innerhalb eines normal weiterlaufenden Museumsbetriebs zu zeigen. Für seine Ausstellung hier wurde ja schließlich kein einziges Bild von der Wand genommen. Und es ist auch daran gedacht, die nächste Ausstellung, sie zeigt den zweiten Teil der Sammlung Etzold, auch diese nächste Ausstellung ungeachtet der Manifestation von Buren aufzubauen und durchzuführen. Das Museum erscheint so nicht nur als Architekturgebilde, in dessen Rahmen sich Brehns Arbeit begibt, sondern auch in seiner Funktion und mit seinem Inhalt. Gerade dieser Inhalt war es, der die Überraschung bei Brehn auslöste. Denn diesem Inhalt, sprich zurzeit gerahmte Grafiken, der so selbstverständlich als Kunst konsumiert wird, teilen die Streifen Brehns in der Konfrontation genau den Rahmen im Sinne des Bewusstmachens mit, der diesen Werken selbst im Augenblick ihres Entstehens nicht bewusst und mitgegeben war. Obwohl sich Brehns Arbeit von diesen anderen Werken in jeder Hinsicht unterscheidet und von der Konzeption her schon völlig anders ist, zieht sie diese Arbeiten doch mit in ihre Fragestellungen ein und zwingt sie zu den ihnen eigenen Antworten. Brehn hält das Museum schlechthin für den entscheidendsten Rahmen innerhalb der möglichen Rahmen, in denen Kunst als solche erst erscheinen kann. Mit dem Blick auf das Kunstwerk und auf die Verwirklichung seiner Realität bedient er sich dieses Rahmens. Doch so, wie er dadurch die anderen im Museum befindlichen Werke in seine Fragestellungen automatisch mit einbezieht, zieht er auch das Museum selbst mit in den Problemkreis und in die Erkennbarkeit seines eigenen Tuns. Hier sind also nicht nur die Streifen Brehns ausgestellt. Das Museum selbst ist mit ausgestellt. Unter dem Titel „Das ausgestellte Museum" habe ich im Katalog dieser Ausstellung zu den sich stellenden Fragen aus eben dieser Sicht und eben aus der von Brehn her gesehen gegenläufigen Richtung einige Gedanken beizusteuern versucht. Wie gesagt, in dieser kurzen Einführung ließen sich bei weitem nicht alle Aspekte dieser Manifestation von Brehn anführen. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu danken. Zu danken für Ihre Aufmerksamkeit, zu danken Herrn Klöckner, der sich der großen Mühe unterzog, die im Katalog verwandten Texte Brehns aus dem Französischen ins Deutsche zu übersetzen, und last not least zu danken Herrn Brehn und allen Partnern in den 14 anderen Städten, dass sie bereit waren, mitzuwirken und dass sie diese Manifestation erst ermöglichten.